Ich bin der Meinung, dass das Regime, wenn er im Besitz von einer Bombe wäre, würde niemals Israel angreifen. Und zwar aus dem Grunde, weil das käme ein Selbstmord gleich. Ja. Und das Regime ist viel weltlicher, viel korrupter.
Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Solmaz Korsan und mein heutiger Gast ist Behrouz Bayat. Er ist Physiker und war viele Jahre lang Berater der Atomenergiebehörde in Wien. Mit ihm spreche ich über das iranische Atomprogramm, die Ideologie der Islamischen Republik bezüglich Atomwaffen und wie der Westen die iranische Protestbewegung bestärken kann. Hallo Herr Bayat, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für unser Gespräch heute. Bevor wir beginnen, gibt es bei Ganz offen gesagt immer die Transparenzpassage, woher wir einander kennen und ob Sie parteipolitisch aktiv waren oder sind. Wir kennen einander über Bekannte und Familie und seit Jahren eigentlich schon. Den zweiten Teil überlasse ich Ihnen. Waren Sie in der Vergangenheit parteipolitisch aktiv oder sind Sie es aktuell?
Ja, also danke für die Einladung. Freut mich, dass wir zu einem Austausch von Meinungen und Gedanken kommen. Erstens das ist ein wichtiger Punkt. Zweitens, ich bin ein politisch sehr interessierter Mensch, wirklich schon als Kind, ja. Bin in einer linken Familie aufgewachsen. Vielleicht war das der Grund, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war das so, dass ich schon als Kind, so 8 oder 10 Jahre alt, weiß ich, dass ich an politischen Demonstrationen teilgenommen habe und so. Und soweit es ging in Iran, hat sich dann fortgesetzt. Dann habe ich an der Universität Teheran studiert. Erst am Gymnasium. In den letzten Jahren war ziemlich unruhig im Iran. Man könnte was machen. Und da war natürlich bei uns in der Schule, unsere Schule war direkt neben dem Polytechnikum. Mhm. Und da war was los. Und wir haben das sofort als Vorwand genommen, die Türe aufzureißen in den Hof, ja. Also ich war dann immer beteiligt. Auch an der Uni auch war ich beteiligt. Nur ich hatte keine politische Gruppe angehört. Also, sondern so allgemein, sagen wir mal, an der Uni Universitären in der Zeit, wie ich dort war, waren Zeiten, bevor der Schah seine Reformen oder etwas davor, aber dann auch kurz danach, wie er seine Landreformen und solche Dinge gemacht hat. Und ich weiß, dass wir damals protestiert haben, Landreform ja, aber keine Diktatur oder der Schah soll Monarch sein und nicht Regierungschef. So, und da habe auch das zu spüren bekommen, dass ich einmal richtig zusammengeschlagen war, aber im Vergleich zu den Menschen, die dann hingerichtet oder gefoltert waren, war nichts. Aber ich hatte halt ein paar
Beulen.
Einen Schnitt hier. Mhm. Ja, also das war in Iran. Natürlich, ich war dann hungrig nach politischer Aktivität. Und sobald ich dann in Europa war, nämlich in Frankfurt, da habe ich mich sofort der Konföderation iranischer Studenten angeschlossen. Und als ich kam, da fiel auch zusammen mit der beginnenden Studentenbewegung. Mhm. Das war natürlich, jetzt hatte ich einen riesen Teich oder vielleicht einen Ozean zum Schwimmen. Einmal die Konföderation iranischer Studenten, andererseits die Studentenbewegung Deutschland. So, das hat mich geprägt, sozusagen, diese ganze. Aber ich hatte ein Vorbehalt, mich politische Gruppen anzuschließen. Das mir für mich ist schwer zu erklären. Zum Teil, weil ich nicht befriedigt war, zu einem Teil. Zum anderen Teil, vielleicht auch Faulheit, also schwer zu sagen. Ja. Auf jeden Fall Fakt war, dass ich mich keine, also Konfrontation war eine pluralistische Gruppe. Es war nicht, hatte keine politische Richtung, aber
also es ist keine parteipolitische Zugehörigkeit.
Ja.
Ich will Sie nämlich noch einigen Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen, die Sie nicht kennen oder Ihre Arbeit nicht kennen. Sie sind Physiker. Sie haben jahrelang als externer Berater für die Atomenergiebehörde in Wien gearbeitet. Sie sind aktuell Senior Fellow am Berliner Think Tank Center for Middle East and Global Order. Und Sie sind Vorsitzender der Menschenrechtsgruppe des Komitees für Menschenrechte Iran Österreich, einer der ältesten Menschenrechtsgruppen, die es in Österreich zu diesem Thema gibt. Ich habe Sie eingeladen, einerseits, weil ich Sie immer wieder kontaktiere und Sie mir immer wieder mit Ihrer Expertise mich unterstützen, was das iranische Atomprogramm und die iranische Atompolitik angeht und die, glaube ich, sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich interessiert. Andererseits aber auch aufgrund Ihrer Kenntnisse, was die iranische Innenpolitik und Geopolitik in der Region angeht. Ich fange aber mit dem ersten Teil an, weil ich glaube, dass seit dem Angriff der Islamischen Republik auf Israel wieder das Thema Atommacht Iran im Raum steht, also dass man immer davon spricht, dass Iran ein nuklearer Schwellenstaat ist und immer wieder diese Zahlen herumgeistern im Raum. Also Iran hat irgendwie 60% angereichertes Uran, für eine Atomwaffe braucht man 90%. Ich würde kurz da bei den Basics anfangen, also wie weit ist die Islamische Republik, was ihre Technologie angeht? Und eben, da Sie auch Physiker sind, können Sie das auch, glaube ich, sehr gut erklären, also wie wir da also wo wir da gerade stehen.
Ja, also so ein Schwellenland wie Iran, nicht jetzt atomare Schwellenland, sondern generell auch technologisches Schwellenland wie Iran, würde in der Lage sein, eine Atombombe zu bauen, wenn das Land freie Hand hätte. Und ganz sicher wollte das Regime. Das Regime, ich bin ziemlich sicher, dass das Regime überhaupt das Projekt angefangen hat, um eine Atombombe zu bauen. Die Hintergründe sind ein bisschen politischer, vielleicht lasse ich jetzt im Moment weg, welche politische Motivationen das Regime hatte, das zu machen, wollte das eigentlich immer. Nachdem das entdeckt war, dann war das nicht mehr so einfach. Das Land wird von allen Seiten beobachtet. Und da wird das nicht so einfach sein. Also hat keine freie Hand. Ja. Mhm. Das heißt, dieses Schwellenland, das eigentlich in der Lage wäre, zum Beispiel Atombombe zu machen, nur unter der Voraussetzung, dass sie freie Hand hätte.
Und das ist geheim.
Das nicht. Also, nein, jetzt ist nicht mehr geheim. Es war damals geheim. Mhm. Hätte das damals geschafft, dann hätten sie das. Wie Pakistan.
Mit damals meinen wir 2001.
Bis 2002. Also man kann annehmen, dass das Projekt in den letzten Jahren des Krieges gegen den Irak angefangen hat.
In den 80ern.
Es gibt auch Dokumente darüber. Mhm. Es geht zu viel ins Detail. Aber es gibt Dokumente auch darüber, die besagen, dass das Regime so gegen die Endphase des Krieges mit Irak, mit Saddam, auf diese Idee gekommen ist, eine Abschreckung zu bauen. Vielleicht ist wichtig, hier hinzuzufügen, dass Irak hatte damals Iran mit chemischen Waffen attackiert. Und das wurde auch von der Welt auch hingenommen. Und das könnte eine Motivation gewesen sein, dass das Regime was ebenbürtiges oder vielleicht noch darüber hinaus dahin zu stellen. Also das ist der Hintergrund. Damals hat man entschieden, bis 2002, 2003, wie das Projekt dann nicht mehr geheim sein konnte, entdeckt war sozusagen. Und danach sind viel zu viele Augen gerichtet, so dass es nicht so einfach. So, danach ist das nicht mehr im Wesentlichen, was man beurteilen kann, nicht clandestin vorgegangen, sondern war das schon weitgehend offen, ja, weil IAEA, also Atombehörde, Inspektoren dann im Land waren und so weiter. Ja. So, das Regime, weil es in der im politischen Kalkül des Regimes die nukleare Abschreckung eine große Rolle spielt, hat das Regime immer dran irgendwie festgehalten, auch wenn sie einverstanden waren, wenn sie auch eingewilligt haben, wie zuletzt bei dieser Nuklearvereinbarung, sogenannte JCPOA.
Dem Atomdeal 2015. Dieser
Atomjahr 2015. Selbst als sie dort eingewilligt haben, wollten sie immer noch einen Rest beibehalten, zum Beispiel ein Rest, wenn man das Industrie nennen kann, ist es wirklich nicht, aber so ein Rest von Möglichkeiten jetzt anzureichern. Ja, das wollte das Regime auf jeden Fall haben und das haben sie auch bekommen, nur auf einem sehr niedrigen Niveau. Und dann auch noch, das war also auch komische Aspekte kommen rein, also das Regime hatte, wie immer auf der Welt, typisch, um zur Atombombe zu gelangen, kann man zwei Wege beschreiten. Einmal ist das über Uran-Anreicherung und ein anderes Mal über Schwerwasserreaktoren. Sie sind meist Research-Reaktoren, also Forschungsreaktoren. So. Über diese beiden Wege. Und das Regime ist auch diese beiden Wege gegangen. Jetzt in dem zweiten Fall, das Regime hat akzeptiert, dass der Reaktor nicht viel Plutonium erzeugen kann. Aber die wollten unbedingt, dass es noch Schwerwasserreaktor ist. Ja. Das war dann nur noch eine Sache der Prestige, der, was weiß ich.
Und das also, Gesicht zu wahren.
Das Gesicht quasi. Zu wahren, exakt. Danke für das. Ja, das Gesicht zu wahren. Aber auf jeden Fall so war die Sachlage.
Dann, die Sachlage war, also es war immer von Anfang an klar, dass offiziell war immer die Rede, dass wir brauchen das nur für die zivile Nutzung.
Hat man
das war immer die Doktrin, es ist nur die zivile Nutzung.
Hat man immer gesagt, nur. Wenn man sich ein bisschen vertieft in diese ganze Sache, dann sieht man, dass es also Nuklearenergiegewinnung im Iran ist nicht auch in der Zukunft niemals würde für Iran, jetzt explizit für Iran, würde nie von Nutzen sein. Also da kann man wirklich 100% davon ausgehen. Man könnte sagen, es gibt Länder, die vielleicht das brauchen. Aus meiner Sicht, nukleare Technologie zur Energiegewinnung gehört zur Vergangenheit. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Aber gut, gibt es Länder, die es gibt Länder, die das trotzdem verfolgen, wie Frankreich oder so. Aus Gründen, die wir nicht jetzt besprechen können. Okay, da könnte
aber
man.
Aber nur damit ich, damit man es technisch, weil Sie auch Physiker sind, dass man das runterbrechen kann.
Ja.
Für die zivile Nutzung braucht es Urananreicherung von 3-5%, was sehr niedrig ist.
Richtig, ja.
Und aber Iran hat im Laufe der Jahre, also spätestens, glaube ich, seit 2019, also 2018 ist Trump aus dem Atomdeal ausgestiegen und ein Jahr darauf hat die iranische Regierung gesagt, wir halten uns nicht mehr an die Bestimmungen und werden jetzt wieder anreichern und waren damals schon bei 20% Urananreicherung und sind jetzt aber bei 60%.
Ist das richtig? 60, ja. Also es war ja so, dass es schon vor der JCPOA hatte Iran auch auf 20% angereichert. Der Vorwand war, dass für Forschungsreaktor von Teheran man 20%ige Uran braucht. Das war also der, was man vorgegeben hat. Gut, aber dann hat aufgehört mit JCPOA, und das muss man sagen, das Regime hat sich daran gehalten, tatsächlich. Hat sich an diesen Regelungen von JCPOA gehalten. Nur, das war im Iran, war politisch umstritten. Es gab Teile des Regimes, wie damals Rouhani,
der Präsident,
ja, der zumindest eine ökonomische Öffnung Richtung Westen haben wollte. Mhm. Die wollten diese Sanktionen
Ich glaube, wir müssen da kurz zwei Schritte zurückgehen, weil viele nicht genau wissen, was beim Atomdeal 2015 also passiert ist. Also grundsätzlich war ja, Teheran hat sich damals verpflichtet, während 10 bis 15 Jahren die Urananreicherung stark einzuschränken und quasi dass internationale Inspektoren ins Land kommen und das kontrollieren. Und im Austausch dafür wurden die ausländischen Wirtschaftssanktionen sowohl der UNO als auch der Europäischen Union als auch der USA eingefroren. Das war ja Teil des Atomdeals.
Ja, nicht eingefroren. Vielleicht ist
aufgehoben,
das nicht,
aufgehoben.
Zum Teil, ja. Also es ist etwas kompliziert. Ja. Erstens, durch diesen Deal, hat man die Sanktionen der UNO suspendiert. Mhm. Suspendiert. Nicht aufgehoben. Mhm. Ja. Und wenn man von dieser Snapback
Mechanismus
spricht, dann ist das genau korreliert damit, dass die Sanktionen nicht aufgehoben, sondern suspendiert waren. Ja.
Der Snapback-Mechanismus ist, wenn es sind die fünf UN-Vetomächte plus Deutschland, und wenn einer dieser Vetomächte quasi sagt, Iran verstößt gegen irgendwelche Auflagen, können sofort
auch ein Nicht-Veto machen mit Deutschland.
Auch Deutschland, wenn Deutschland sagt, Iran macht irgendetwas, was nicht legitim ist, könnte innerhalb von 30 Tagen quasi wieder die UNO-Sanktionen wieder aktiv werden.
Richtig, ja. Das ist eine sehr raffinierte Mechanismus, was die Amerikaner durchgesetzt haben. Was mich wundert, dass eine Regierung so etwas einwilligt. Ja. Ich finde das gut, weil ich dieses ganze Projekt, dieses Atomprojekt für Iran nicht nur nicht für gut halte, sondern ist höchst schädlich. Ja. Das ganze Land ist praktisch Geisel genommen dafür. Deswegen, aber das, also objektiv gesehen, dass eine Regierung in so etwas einwilligt, das war schon höchst erstaunlich. Also es ist ja so, dass die andere Seite hat alles in der Hand, du hast gar nichts. Mhm. Also es ist so beschaffen, dass wenn eine sagt, ich bin nicht zufrieden, noch eine Prozedur, dann letztendlich können die Sanktionen, UNO-Sanktionen wieder eingeführt werden. Mhm. Gut, das ist eine, wie gesagt, komplizierte Mechanismus. Ich meine, das Regime hat sich dran gehalten, und nachdem Trump aus der Vereinbarung ausgestiegen ist, dann also war in der Endphase der Regierung von Rouhani. Es war natürlich sein Hauptprojekt, sein Vorzeigeprojekt sollte das sein. Ja. Er hat noch ein bisschen dran festgehalten. Die haben noch nicht so ein Jahr gewartet, bis sie angefangen haben, die Verpflichtungen der Regierung von Islamischen Republik, diese Verpflichtungen dann nicht mehr einzuhalten. Ja. Ein Jahr gehalten. Aber jetzt, wie ich vorhin gesagt habe, es gab, war immer umstritten zwischen, wenn man so nennen kann, Hardliner, einschließlich Khamenei, und
dem Revolutionsführer,
und Leute wie Rouhani, eigentlich ein historischer Hardliner, aber in dem Zusammenhang wollte ein bisschen Öffnung Richtung USA, Richtung Westen, des Westens und USA. So,
ich glaube, das ist immer wichtig, dass man das Spektrum immer genau einordnet und erklärt, genau, dass selbst wenn Rouhani ein Hardliner ist, dass er im Vergleich zu einem Revolutionsführer Ali Khamenei, der die oberste Autorität im Land ist, moderater ist und Interesse daran hat an einem Dialog mit dem Westen und eine gewisse Öffnung, während sich Khamenei also immer dagegen gestellt
hat. Also ich würde mit dem Wort moderat vorsichtig. Also es ist in bestimmten Gebieten sind sie ein bisschen mehr diesseitiges, also darf nicht so verstehen, dann wird das die andere Seite nicht diesseitig ist, sind gerade sehr stark. Aber dass sie die Welt ein bisschen besser verstehen, etwas, ja, also ganz grob gesagt. So, aber nachdem dann nach einem Jahr hat das Parlament einen Beschluss herbeigeführt und dieser Beschluss hatte die Regierung verpflichtet, nach und nach die Verpflichtungen im Rahmen der JCPOA aufzuheben. Das haben sie gemacht. Und das gipfelte, das ist eigentlich praktisch nichts mehr geblieben. Von JCPOA ist nichts mehr geblieben. Es war bei Beschränkungen von erstens, welche Zentrifugen man verwendet, dann war das beschränkt, wie viel Kilogramm Uran, auf welchen Grad angereichert darf man das Land haben, wie viel Schwerwasser dürfte man haben und wie viel Forschung dürfte man treiben, all diese Dinge. Ja. Und noch dazu kam, dass Iran, das ist die Islamische Republik besser gesagt, akzeptiert hat, diese Additional Protokoll anzuwenden. Also Additional Protokoll ist etwas, wie es sich nennt, zusätzlich zu dem NPT, zu dieser Vertrag zur Nichtverbreitung von Atomwaffen, ist dann später dazu gekommen und erlaubt der IAEA, dass auch an Orten zu recherchieren, die nicht erklärt wurden. Also ist sehr ausgedehnt, das heißt sehr stark.
Die nicht zu Atomanlagen erklärt wurden.
Die nicht deklarierte. Also es gibt deklarierte Anlagen, aber es könnte auch mal, könnte der IAEA den Verdacht schöpfen, dass es vielleicht auch woanders, um ein Beispiel zu sagen. Also Iran hatte das auch akzeptiert. Gut, und dann hat man nach und nach alles aufgehoben. Und nicht nur das, sondern ist man auch immer weiter in puncto Anreicherung. Also die Menge, was man hat und dann mit den moderneren Zentrifugen einzusetzen und so weiter, bis man bis zu 60% vorgedrungen ist. Mhm. Und Fakt ist jetzt, JCPOA war konzipiert so, dass der Abstand von Iran von genügend Material zu Bau eine Bombe sollte auf ein Jahr, mindestens ein Jahr sein. Also, das ist eine Zeit definiert zwischen, wenn eine Regierung entscheidet, eine Atombombe zu bauen, bis zu der Zeit, wie das Regime in Besitz von, eine Regierung in Besitz von genügend Material für eine Bombe ist. Mhm. Und das sollte laut JCPOA war so konzipiert, nicht laut JCPOA, sondern war so konzipiert, dass dieser Abstand ein Jahr bleibt. So, jetzt ist es diese auf ein paar Wochen reduziert.
Ja. Moment, aber was hätte das dem Atomdeal gebracht, wenn das nur auf ein Jahr?
Weil man meinte, dass man Zeit hat, darauf zu reagieren.
Okay.
Mhm. Ja. Also wenn das. Ja.
Jetzt sind aber, Sie sagen aber diese paar Wochen, also nur weil ich glaube, es ist ein bisschen Panik im Raum, wenn man von Wochen und Monaten spricht. Also nur, dass diese 60% könnten in wenigen Wochen auf 90% angereichert werden. Aber das heißt noch nicht, dass der Iran Atomwaffen haben könnte.
Ja. Also damit diesem Begriff wird leider viel politische Schindluder getrieben. Ja, ich habe das auch gestern auch in einem Interview mit VOA das gehabt, dass man sagt, ah ja, der Abstand von Iran ist bis zu Atombombe sind wenige Wochen. Und da muss ich einmal korrigieren. Also es ist ja so, der Abstand zu genügend Material für Bau einer Bombe zu haben, das ist auf einige Wochen reduziert. Das ist Faktum. Nur, das ist noch keine Bombe. Also eine genügend Uran mit 90% heißt noch keine Bombe. Also da muss man erstmal die Metallurgie von Uran beherrschen. Man muss die Bombe bauen. Also die Bombe besteht aus verschiedenen Teilen. Diese verschiedenen Teile müssen zu gegebener Zeit zusammengeführt werden. Und diese zu gegebene Zeit, das ist das, was man den Trigger nennt. Also diese gegebene Zeit zusammenführen mit einer sehr hohen zeitlichen Präzision. Ja. Das ist konventionelle Explosion, aber eine sehr gesteuerte, also das ist der erste Trigger. Da hat noch ein zweiter Trigger, das ist ein nuklearer Trigger.
Genau, das sind diese berühmten im Trägersystem, ja, von denen Sie mal gesprochen haben.
Diese Träger, also die Bombe, nachdem es gebaut ist, braucht zwei Träger. Und das ist keine leichte Sache. Mhm. Es ist zwar alles state of the art, also Stand der Technik, aber es ist nicht so, dass man weiß in der Theorie und macht man das und geht schon. Ja, so
Na, vor allem, wenn man ein sanktioniertes Land wie die Iran, ja, und man das nicht, ja, hat. Ja.
Und dann noch dazu, man macht die Bombe nicht, um über den eigenen Kopf zu detonieren, sondern man will das irgendwo hinschicken. Mhm. Und dazu braucht man auch spezielle Missiles, spezielle Raketen. Ja. Von daher, das ist ein Gerede, dass man sagt, innerhalb von wenigen Wochen oder würde ich sagen wenigen Monaten wird das Land nicht in der Lage sein. Ja. Vorausgesetzt, unsere Informationen sehr nah an Realität ist, ja, wovon es auszugehen ist. Weil, so, also das ist ja das ist die Situation. Das macht die Situation trotz alledem kompliziert. Nicht, weil das Regime jetzt schnell die Bombe bauen würde. Ja.
Moment, können wir noch kurz, also unter Zeitrahmen wäre um all diese Systeme zusammen zwischen 2 bis 3 Jahre.
Also ich würde so, es ist wirklich sehr schwer, so genau was zu sagen. Aber also aus meiner Erfahrung, meiner Einschätzung, muss man über Jahre speichern, würde sagen um 2 Jahre herum oder mehr. Und das ist übrigens nicht nur meine, auch die israelische Intelligence sozusagen, die reden auch von 2 bis 3 Jahre. Man redet von 2 bis 3 Jahre, oder ich sage von, ab dem Moment, wie das Regime entscheidet und auch freie Hand hat. Also, das ist nicht, deswegen bleibt auch konstant. Ja, sonst könnte man sagen, oh ja, geht doch die Zeit, vor 3 Jahren haben wir gesagt 2 bis 3 Jahre, und es ist immer noch 2 bis 3. Ja, weil, das ist kein Widerspruch. Das Land muss entscheiden und muss auch die Möglichkeit haben, freie Hand haben, um ein Beispiel zu sagen, was Nordkorea gemacht hat. Nordkorea hat irgendwann mal NPT gekündigt, ist aus dem Vertrag ausgestiegen, hat die Inspektoren
Atomwaffensperrvertrag.
Ja, hat Inspektoren von IAEA rausgeschmissen und dann was. Und dann muss Iran auch diese Schritt machen. Und dieser Schritt alleine erfordert ein paar Monate. Mhm. Ja, so. Damit wollte ich ja sagen. Also so dringend ist es nicht. Aber trotzdem. Ich glaube, der Westen will vermeiden, auch zu Recht, dass zu einer Situation kommt, dass man zu Waffen greifen muss.
Mhm. Ich würde, ja, weil ich drei Fragen, ja, als weil wir davon gesprochen haben, dass Iran also nie ausschließlich Interesse an einer zivilen zivilen Nutzung von Atomenergie hatte, sondern immer als nukleare Abschreckung. Ich würde da gern kurz ein bisschen zurück in die Ideologie der Islamischen Republik, ja, weil ja ursprünglich, also Revolutionsführer Ali Khamenei, also hat ja damals, der war ja gegen Atomwaffen prinzipiell, oder? Also, oder stimmt das? Also das wird immer gesagt, dass er dagegen war. Und das eben, Sie haben es aber angesprochen erst mit dem Irakkrieg, wo quasi Iran alleine auf der Welt stand, also ohne Verbündete und keine Waffen hatte, dass man mehr und mehr dazu gedrängt hat, zu sagen, wir brauchen jetzt Atomwaffen zur Abschreckung.
Ja, verstanden. Es ist etwas komplizierter. Also, jetzt nicht Khamenei, sondern der ursprüngliche der Revolutionsführer. Khomeini, als sie an die Macht kamen, wollten mit allem, was Schah gemacht hat, brechen. Ja, dazu zählte auch der Bau von Kernreaktoren oder Atomreaktoren, genauer gesagt Atomkraftwerke in Bushehr im Süden Iran, wurde von Siemens gebaut und die waren, eine war, ich glaube, 80% fertig, der andere war 50%, aber die haben das brachgelegt, einfach abgestellt. Dann nach einiger Zeit haben sie gesehen, dass man das doch vielleicht doch nutzen kann, haben sie angefangen, das wieder zu reaktivieren. Jetzt wollte Siemens das nicht. Oder die Europäer, ich weiß nicht, ob das jetzt von Siemens alleine ausging oder war ein Zusammenspiel Regierung und so. Das war das bezog sich auf Kernkraftwerke. Jetzt aber später, etwas später hat man entdeckt, das könnte man auch als Abschreckung verwenden. Und indem man eine Atombombe baut. Ich muss vielleicht, wichtig ist, einen Satz hinzufügen. Vergessen wir unsere Fahrt nicht. Nukleartechnologie hat zwei Grundaspekte. Also Nukleartechnologie, nicht Energie. Nukleartechnologie hat zwei grob Aspekte. Also einmal ist zu Energiegewinnung. Wenn man das schnell macht, ist eine Bombe. Wenn man es langsam macht, ist ein Kernkraftwerk. Auf der anderen Seite kann man das nutzen für die Medizin, Landwirtschaft, Industrie. Also es gibt wirklich zahlreiche, wenn man das alles aufzählen will, sogar Archäologie und so weiter. Ja, also das war nie, dieser Teil war nie umstritten. Iran hatte einen Forschungsreaktor und es war nie umstritten. Das war überhaupt kein Problem. Was zur Debatte stand, war auch nicht, dass man ein Atomkraftwerk baut, sondern dass man selber anreichert, weil diese Anreicherung einen Dual-Charakter hat. Also man kann damit eine Bombe oder man kann auch Energie gewinnen. So, also das war der Hintergrund, dieser historische Hintergrund, was Sie angesprochen haben, war, dass Khomeini und so, die wollten mit allem, was Schah gemacht hat, brechen und das war das. Mhm. Ja, aber später haben sie das entdeckt. Übrigens noch in der Zeit von Khomeini haben die Revolutionswächter, ein Kommandanten, haben einen Brief an Khomeini geschickt mit der Bitte, er möchte erlauben, dass man nach Alternativwaffen sucht. Ja. Und das war ganz klar, was gemeint ist. Gut, also war da die Sachlage. Jetzt machen wir Klammer zu. Jetzt kommen wir zu der gegenwärtigen Zustand. Ich habe dadurch gekennzeichnet, dass der Westen keinen Krieg will. Der muss erfreulicherweise will keinen Krieg. Und sie wollen nicht, dass die Sache mit dem Nuklear so weit voranschreitet, dass es nur mit einem Krieg zu verhindern wäre. Mhm. Also wenn die Führer von sieben Großmächten, wie man den nennt, von sieben, wenn sie immer wieder zusammenkommen und sagen, wir erlauben der Islamischen Republik nicht, eine Atombombe zu bauen, dann ist ein Kriegsdrohung. Das impliziert auch eine Kriegsdrohung immer. Denn letztendlich wird man. Und nicht nur jetzt.
Aber gut, das Interesse, was der Westen will, also natürlich, aber was will die Islamische Republik? Also, weil ja immer wieder auch die Befürchtung im Raum steht, hat tatsächlich Khamenei und die gesamte Führung Interesse an der Vernichtung Israels mit den Atomwaffen? Ist das wirklich, ist das Teil der Ideologie, dass man das wirklich dann einsetzen will, oder ist es unter Anführungszeichen nur ein Mittel zur Abschreckung?
Ja. Also nach meiner Einschätzung ist die Politik der Islamischen Republik sowohl in diesem Punkt Atom als auch diese Unruhestiftung im ganzen Mittleren Osten, hat eine Abschreckung, hauptsächlich Abschreckungscharakter. Und zwar, es ist wirklich schwer zu vermitteln nach außen. Aber aus meiner Sicht ist Folgendes. Das Regime war nie im Besitz von genügend Selbstbewusstsein. Die wissen, dass sie nicht zu dieser Welt gehören. Deswegen fühlen sie sich auch von Feinden umgeben. Ja. Und jetzt, wenn man sich von Feinden umgeben fühlt, dann schaut man nach einer Möglichkeit zu verhindern, dass man attackiert wird zum Beispiel. Ja. So, das Regime hatte bald nachdem die Macht ergriffen hat an Legitimität verloren. Der Slogan der Revolution war Freiheit, Gerechtigkeit und so. Davon war nicht die Rede, war nicht realisiert. Einzig, was geblieben war, war gegen die Imperialisten. Die haben so genau,
Die Feindschaft gegen die USA und die Feindschaft gegen Israel.
Gegen Israel, genau.
Und der Krieg gegen die Frauen, ja.
Ja, und das wurde, und das konnte als ein Legitimationsmittel noch erhalten bleiben. Natürlich im Falle Israel hat sich mit religiösen Dingen auch zusammengemischt und da hat dieser explosive Charakter bekommen. Aber jetzt um diese Politik fortführen zu können, ohne dass man attackiert wird, ohne war eben diese zwei Abschreckungsmittel erforderlich. Einmal war, dass man Hezbollah in Libanon installiert hat, mit aller möglichen Macht, und dann als eine Brücke zu denen Syrien. Später Irak wurde dem Regime geschenkt, also durch diese, ich würde sagen, verbrecherische Krieg war von Blair Bush im Irak, dann hat man das letztendlich dem Regime von Iran geschenkt. Ja, so diese beiden, später kam Jemen auch dazu, aber die beiden dienen Abschreckung meines Erachtens. Man sieht das ja auch wenn ich das jetzt in Norden Israel, ja, haben gesehen, wie Hezbollah sich zurückhält. Er macht nur Dinge, um zu demonstrieren. Ja, wir sind da und so weiter.
Und könnten, wenn wir wollen.
Wir könnten, wenn wir wollen. Und vor allem ihre eigene Klientel ruhig zu halten. Das Regime wird nicht so einfach auf diese Druckmittel, auf diese Drohpotenzial, wie Hezbollah dort darstellt, verzichten. Wenn sie jetzt zu einem wirklich Krieg kommen, direkter Krieg mit Israel, dann ist das ganze Pulver verschossen und hat man das nicht. Ja. Mit den Atomwaffen genauso. Also ich bin der Meinung, dass das Regime, wenn er im Besitz von einer Bombe wäre, würde niemals Israel angreifen. Und zwar aus dem Grunde, weil das käme ein Selbstmord gleich. Ja. Und das Regime ist viel weltlicher, viel korrupter, viel
es hat ein Interesse Materie am Weiterbestehen.
Ja, Weiterbestehen, ja. Und Reichtum und so. Es ist viel wichtiger, als dass sie sich durch einen Atomkrieg vernichten lassen. Ich glaube nicht, man hat natürlich mit der Theorie der Messianismus versucht zu erklären. Aber das Regime ist nicht so. Das Regime ist durch und durch korrupt und weltlich. Ja. Mhm. Und da würde niemand. Und übrigens, das ist nicht nur meine Aussage. Kürzlich oder vor ein paar Monaten habe ich von Barak, der ehemalige
Ehud Barak, der israelische Ministerpräsident.
Ja, israelische Ministerpräsident. Habe ich genau dasselbe gehört, wie ich das gesagt habe. Also ich bin kein Gefahr in dem Sinne. Aber natürlich wenn Iran die Atombombe hätte, zuerst einmal richtet sich gegen die eigene Bevölkerung. Ich meine nicht, dass die Bombe auf dem Kopf der eigenen Bevölkerung, sondern dass das Regime freie Hand hätte, fühlt sich freie Hand zu haben, zu unterdrücken, was das Regime will. Ja, aber ganz sicher, was in Frage gestellt wird, ist die nukleare Hegemonie Israel. Ja, für Israel ist diese nukleare Hegemonie eine sehr wichtige, hat einen wichtigen psychologischen Stellenwert. Ja, und das Regime, wenn das Regime von Iran auch in Besitz von Atomwaffen kommt, dann ist diese in Frage gestellt. Dieses Ungleichgewicht, sagen wir mal, besser, dass es nicht entsteht, sage ich mal, das ist meine persönliche Meinung, aber das kann dazu führen.
Aber hat dieser Angriff auf Israel und dann der Gegenschlag das Regime befeuert, also quasi seine Kapazitäten zu beschleunigen und näher an die Atomwaffe zu kommen? Also welche Rolle spielt diese Eskalation, jetzt. Aktuelle im April? Ja. Weil ich habe zum ersten Mal von Revolutionsgarden auch gehört, dass sie offiziell gesagt haben, wir weichen von unserer nuklearen Doktrin ab, der zivilen Nutzung, wenn Israel unsere Atomanlagen angreift. Also, dass sie ganz offen gesagt haben, dass sie durchaus, dass das natürlich auch militärisch einsetzen.
Also, wenn man dran glauben würde, was das Regime behauptet, dass das Regime eigentlich nur friedliche Zwecke verfolgt mit Atomindustrie und so weiter. Wer dran glaubt, dann könnte man auch meinen, später hat sich geändert. Nein, ich meine, das Regime wollte eigentlich immer. Es kommen natürlich Zeiten. Man kann nicht sagen, dass es überhaupt keinen Einfluss hat. Wenn Sie sehen, dass Sie wirklich unmittelbar angegriffen werden können, dann können Sie auf diese Idee kommen. Nur so schnell können sie das nicht. Also, jetzt nehmen wir an, jetzt in dieser jetzigen Konfliktsituation. Selbst wenn sie sagen, wenn Israel Iran angreifen würde, dann Iran kann dem nicht entgegensetzen. Ich meine nicht Nukleares entgegensetzen. Denn selbst wenn sie in 10 Monaten oder wie ich dann meine, in einigen Jahren dazu kommen. Das ist ja nicht mehr für diese Situation jetzt geeignet. Nur, das Regime denkt, ein Schwellenland, ein nukleares Schwellenland, kann Eindruck machen. Mhm. Und offensichtlich wirkt das. Aber wirkt das wirklich in diesem Sinne, dass man keinen Krieg will? Ja, nicht, weil man Angst hat jetzt. Sie sind Schwellenland, meinetwegen können 10.000 Kilogramm oder 20.000 Kilogramm angereichertes Uran haben. Ja, und das ist schon eine Bedrohung. Ist es nicht. Sie können damit nichts machen. Mhm. Ja, erst wenn Sie da so eine Bombe machen. Aber die Furcht davor, dass das zu einer Atombombe werden kann und dass man das verhindern muss, das kann bedeuten, dass man einen Krieg führt, ja. Und das ist das, was der Westen partout nicht machen will. Und das ist das, was das Regime auch ausnutzt. Sie wissen, dass...
Aber wie stark kann der Westen das überhaupt kontrollieren? Also, dass dieser Krieg verhindert wird?
Indem sie zu einer Einigung irgendwie, zum Beispiel mit JCPOA. Oder dass sie das Regime zum Einlenken veranlassen. Ja.
Also, aber ist das passiert? Also haben Sie den Eindruck, dass das in den vergangenen...
Bisher nicht, aber man hofft sie. Man hofft. Es kann auch sein, dass es gar nicht geht. Es kann auch durchaus sein,
aber
dass
es... Wie realistisch, also man spricht immer wieder von der Wiederbelebung des Atomdeals und es gab auch, also kurz nach dem Angriff auf Israel, haben auch iranische Medien berichtet, dass es auch wieder Gespräche gegeben hat um diesen Atomdeal. In New York gab es die Gespräche, dass man den wiederbeleben möchte. Also wie realistisch halten Sie das, dass das wiederbelebt werden kann?
Sehr schwierig. Sehr schwierig, und zwar deswegen, also JCPOA, wie es war, das kann man nicht mehr erreichen, weil einfach die Voraussetzungen dafür nicht gegeben sind. Also wie gesagt, das JCPOA war so konzipiert, dass diese Zeit auf ein Jahr beschränkt bleibt. Und das ist überhaupt nicht mehr der Fall. Überhaupt nicht mehr der Fall. Ja. Und wenn man das auch technisch realisieren würde, zum Beispiel, dass man so alle Zentrifugen, die da sind, dismanteln, also
außer Kraft setzen, ja.
Dann das ist das Know-how und die Erfahrung, das kann man nicht aus den Köpfen der Menschen tilgen. Also, die Voraussetzungen dafür sind nicht gegeben. Deswegen ist es wirklich sehr schwierig, eine Einigung zu erzielen. Unmöglich, nichts ist unmöglich. Der Westen bemüht sich. Also, wenn man mich fragt, was ist der Weg von diesem ganzen Dilemma ist, dass das Regime verschwindet. Nicht, dass das Regime von außen verschwindet, sondern dass das Regime von innen, und die Voraussetzungen dafür sind gegeben tatsächlich, ja, dass das Regime von innen nicht standhalten kann. Leider der Westen denkt, die haben verschiedene Prioritäten, ja. Gut, einmal ist diese mit dem Atom, aber auf der anderen Seite in diesem Kampf mit Russland und China, Iran spielt eine große Rolle. Zumindest als Energielieferant, ja, aber noch darüber hinaus, auch geopolitisch. Und ich glaube, sie wollen nicht, dass das Regime vollends in den Schoß von Putin oder vielleicht China geschubst wird.
Nur beides sind sie eh schon. Aber die Frage ist, also weil Sie gesagt, also generell was Wiederbelebungsversuche angeht, dass ja auch viele Aktivisten immer wieder kritisieren, mit so einem Regime kann man sich nicht an einen Tisch setzen, man kann mit denen nicht diskutieren, man soll ja doch mit den unterschiedlichen Protestbewegungen im Iran sprechen. Das sind die wahren Vertreter der iranischen Bevölkerung. Nur fragt man sich dann jedes Mal, wie soll das vonstatten gehen?
Das ist richtig. Das ist das Komplizierte der ganzen. Also, ich bin davon überzeugt, dass man kann eine Einigung erzielen. Irgendeine. Ja, damals war JCPOA 1, jetzt JCPOA 2, irgendwie. Es geht immer. Aber solange das Regime da ist, glaube ich, dass diese Disput, diese Auseinandersetzung wird nicht zu Ende gehen, wird immer auf und ab haben, weil das Regime sich, es ist so beschaffen, wie es ist, gehört nicht zu dieser Welt, ja, das Regime. Und wird das immer Konflikte haben, in der Region Konflikte haben. Haben Sie vielleicht gehört jetzt, die haben jetzt mit Saudi-Arabien jetzt wieder Botschafter ausgetauscht.
Ja,
jetzt hat Khamenei vor 2-3 Tagen gesagt, die Leute, die jetzt dorthin gehen zu Hajj, also die jährliche Pilgerfahrt, ja, die sollen dort nicht ruhig sein, sondern demonstrieren. Ja? Mhm. Ja, es konterkariert das Ganze, was man jetzt in den letzten 2 Jahren gemacht hat. Ja? Mhm. So, das heißt, er fordert wieder die Pilger dort auf, dass sie wegen Israel, Gaza-Geschichte, dass sie demonstrieren. Und das ist etwas, was die Saudis partout nicht zulassen würden. Mhm. Ja. Aber ich sage ja nur, das Regime ist so. Der eigene Kalkül, was wir auch schwer verstehen. Ja. Und im Punkto Atom wird das auch genauso sein. Und wirklich, wenn man eine langfristige Lösung sucht, dann muss man die iranische Opposition wirklich unterstützen. Und ich habe jetzt vor 1,5 Jahren einen Artikel geschrieben in Standard, wo ich dann gesagt habe, jede Verhandlung, also das bezog sich natürlich auf die damalige Zeit, weil das Regime in einer sehr schwache Situation war. Eine Verhandlung mit dem Westen würde denen Auftrieb geben. Es würde denen Legitimation verleihen. Ja, deswegen war ich dagegen. Und das Regime, der Westen muss alles draufsetzen, dass das Regime delegitimiert wird, nicht dass der Killerpräsident von Iran hofiert wird. Ja.
Mhm. Aber ich würde nämlich ganz zum Abschluss, weil wir eben über die Oppositionsbewegung, die Protestbewegung, auch von Frau Leben Freiheit sprechen können, kurz noch zum Abschluss, weil Wir haben gerade gesehen, auch nach dem Angriff auf Israel, dass die Repressionen gegen die Frauen zugenommen haben auf die Straße. Also die Hijabpflicht wurde mit brutalster Gewalt wieder eingesetzt. Es gibt das Todesurteil gegen den Rapper Toomaj Salehi, die wieder viele mobilisiert haben, auf die Straße zu gehen, auch international. Aber wie kann eine Bestärkung des Westens für die Oppositionsbewegung aussehen, die nicht am Ende in einer ausländischen Invasion endet?
Ja, also was wirklich absolut tödlich wäre, was wirklich absolut rote Linie für Iraner sein soll, die wirklich das Land irgendwie mögen oder wie auch immer, dann wäre das ein Krieg. Also ein Krieg wäre absolute Katastrophe. Es geht aber nicht darum. Es geht ja darum, dass der Westen nicht dem Regime wirklich Legitimität verleiht. Um ein Beispiel zu sagen, als das Regime im Ausland gewütet hat mit Terrors, ja, dann hat ganz Europa zusammen gehandelt. Alle Diplomaten, sondern Botschafter zurückberufen. Und dann ein Prozess veranstaltet. Tatsächlich hat man die Verantwortlichen in Rechenschaft gezogen. Und nicht wie in Österreich, dass man die Killer begleitet hat.
Da geht's um den Mykonos-Prozess. Sie sprechen über Oppositionspolitiker aus dem Iran, die in Deutschland getötet worden sind von iranischen Terroristen. Ja. In Österreich ist dasselbe passiert 1989, wo Abdulrahman Rossemlu, ein kurdischer Oppositionspolitiker, auch ermordet wurde von Terroristen und dann eskortiert wurde von den österreichischen Polizeibeamten zum Flughafen und es zu keinen Prozessen gekommen ist.
Danke für die Präzisierung. Ich wollte nicht so, sondern als man dort so gehandelt hat, bei Mykonos, hat man so gehandelt hat, dann viele Jahre war Ruhe. Die haben dann die Ausland-Iraner in Ruhe gelassen. Ne? Wie gesagt, ich habe ein Beispiel genommen, wie das Regime ist. Deswegen, man sollte dem Regime keine Legitimität geben.
Genau, aber was heißt das?
Nein, ich erläutere das jetzt. Im Zuge der Frau-Leben-Freiheit-Bewegung im Iran kam zu das Regime war erschüttert, wirklich, ja. Man hat auch gesehen, dass es sich zerfasert. Also hier und dort und dort. Also, ich glaube, wenn ich einen Einzelnen sage, geht zu weit ins Detail. Aber man hat Zerfaserungseffekte gesehen. Jetzt ist es so, dass sehr viele Parteigänger des Regimes sind als Opportunisten. Und wenn sie sehen, dass das Regime keine Zukunft hat, dann würden sie davon lassen. Jetzt, trotz Feindschaft mit dem Westen, der Westen, die USA, spielen in den Überlegungen sowohl der Opposition als auch des Regimes im Iran eine große Rolle, ja, trotz aller Feindschaft. Und wenn zu der Zeit der Westen ein anderes Verhalten an den Tag gelegt hätte, jetzt nicht zum Beispiel genau in dieser Phase hat man diese Gefangenen, Austausch gemacht.
Gefangenenaustausch.
Also, Gefangenen,
die kann Geiseln, man das so also welche fragen? Welche
ich kann ja, das war jetzt letztes Mal, ich glaube als Kamran Gadri und so.
Sie meinen gemeinsam mit den amerikanischen
Geiseln? Ja, das war eigentlich amerikanische. Ja.
Und dann waren noch ein paar Europäer dabei.
Beiprodukt war das hier. Also zu der Zeit, gerade in der Höhepunkt der Bewegung, dann kommt man mit dem Regime ins Geschäft. Ja? Hm. Ich weiß, dass es für diejenigen, die jetzt als Geisel genommen worden waren, ist natürlich anders, das verstehe ich. Aber gerade zu der Zeit mit dem Regime ins Geschäft zu kommen, das übrigens, Trump hat 2 Jahre davor genauso in der Phase, als im Iran große Aufstand im Gange war, hat auch wieder sowas gemacht. Das sind Zeichen dafür, für das Regime. Es signalisiert zu seinen Anhängern, schaut mal, der Westen steht zu uns, ja. Oder der Westen will uns, hat nicht so gegen uns und so. Und das gibt dann den Parteigänger des Regimes Halt, ja, verhindert diese Zerfaserung. Denn die einzige friedliche Chance zu einem demokratischen Iran ist, wenn Zustände entstehen, dass die Opposition formiert ist und sich mit Teilen des Regimes, die ihr Faith auf ihr Glaube an diesem Regime verloren haben, dass man mit denen zusammen einen friedlichen Ausweg findet.
Okay, ich glaube, wir werden noch sehr viel zu diskutieren haben in den nächsten Jahren, hoffentlich nicht Jahrzehnten, was den Fall der Islamischen Republik angeht. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Expertise. Merci, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank.
Danke für die Einladung. So, ein Vergnügen.
Das war's wieder mit Ganz offen gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet uns doch mit 5 Sternen auf euren Podcast-Apps. Merci und auf bald.
Missing Link.